Ich war, jetzt sagen Sie es mal selbst, in Eigenironie ein Handelsreisender in Sachen Depression. Und plötzlich habe ich gedacht, hey, das musst du jetzt irgendwo auch wieder loswerden. Mhm. Stell dir vor, du hast einen Auftritt im Schweizer Fernsehen. Am Montagmorgen kommt der Blick, die große Boulevardzeitung, auf Seite 1, die dunkle Seite des Roedi Osuram.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Bei Fenstergespräche, Mutmachergeschichten, hat es einen Putsch gegeben. Ich habe dich, den bisherigen Moderator und Throninhaber, gestürzt und werde aber nur heute, ihr Lieben, seid ganz beruhigt, dich befragen, wenn du gestattest. Anlass ist Roedi Osuram nach 15 Jahren und 325 Talkgästen bei Fenster zum Sonntag hat seine letzte Sendung gestaltet. Herzlich willkommen. Danke, dass ich willkommen sein darf.
Ist mir ein ganz besonderes auch Vergnügen.
Ja, doch. Ja. Geht mir auch so. Fangen wir mal tatsächlich an bei der Geschichte. Du bist in der Schweiz ein prominenter Befrager von interessanten Gästen. Woran erinnerst du dich besonders gern an eine besonders exotische, beeindruckende oder faszinierende Persönlichkeit?
Also in der Sendung jetzt hier?
Fenster zum Sonntag,
weil ich mache ja natürlich schon lange in Medien, Radio und Fernsehen Geschichten. Aber jetzt Fenster zum Sonntag. Ja, das ist natürlich immer subjektiv geprägt, logisch. Einerseits einer meiner Begleiter in schwierigen Zeiten, die ich hatte vor 10, 15 Jahren, Anselm Grün.
Der Benediktinerpater, genau, aus Würzburg.
Da war ich bei ihm im Kloster einige Wochen, durfte noch ein bisschen Gartenarbeit machen und jeden zweiten Tag mit ihm einen Spaziergang machen. Und ich habe dann immer gestaunt, habe gedacht, der muss doch irgendwie so besondere Methoden haben in der Gesprächsführung und so. Das ist einer, der es schafft, einen Raum hinzukriegen, wo du dich vorbehaltslos angenommen fühlst. Und das ist schon die halbe Miete, denke ich. Diese Begegnungen mit ihm, wir haben heute noch Kontakt, die waren für mich besonders und auch besonders mit ihm natürlich dann die Sendung zu machen.
Dann hast du auch eine Frau als Beispiel?
es gibt extrem gute Frauen, vor allem Unternehmerinnen hatten wir aus der Uhrenindustrie, eine Frau, die eines der besten Mineralwasser in der Schweiz macht. Also die Unternehmerinnen, Frauen, finde ich auch sehr spannend. Die haben irgendwie noch, bringen irgendwie das familiäre Beziehung zusammen mit knallharten Schritten, die sie auch machen. Also da müssen wir einen Schnitt machen und da müssen halt 10 über die Klinge springen und gleichzeitig sind sie unglaublich empathische Menschen. Es gab auch solche, die insofern schwierig waren, weil sie entweder mit einem ganzen Manuskript gekommen sind.
Ach du Schreck.
Ja.
Wollten eigentlich eine Rede halten.
Ja, genau. Mhm. Und es war fast nicht unter zu bekommen, dass wir so nicht arbeiten. Oder die Leute, die nur immer Ja oder Nein sagen.
Ja. Oder Nein. Oder ja. Kommt drauf an, Herr Osuram.
Ja.
Wie soll ich sagen, wie man's nimmt? Das sind so die Schreckantworten.
Ja. Also da gibt's natürlich x Beispiele. So richtig schwierig.
Na gut, dann frage ich mal so.
Es gab immer wieder die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, Dinge zu übersetzen. Mm. Im Sinn von, da ist ein Unternehmer, der ist noch nicht lange im aktiven Glauben und sagt dann, nachdem er die ganzen Wirtschaftsbegriffe braucht, Börse da und Performance, und sagt er plötzlich auf die Frage, um was geht's jetzt in Ihren letzten 5 Jahren aktive Zeit in der Arbeit? Dann sagt er etwas Überraschendes für mich. Ich möchte jeden Tag immer mehr in der Heiligung leben.
In der Heiligung.
Ja, und dann habe ich gefragt, ich weiß nicht, ob wir das Gleiche verstehen darunter. Mhm. Sie möchten in der Heiligung. Ja, es gibt keinen besseren Begriff. Ich kann das nicht anders sagen. Das sind schon Herausforderungen. Ja, ja.
So, das sind journalistische Herausforderungen für dich als Übersetzer und als Moderator einer Fernsehsendung, der irgendwie in 30 Minuten mit den Leuten auf den Punkt kommen muss. Gab es Gäste, die dich oder einen oder zwei richtig persönlich geärgert haben, wo du sozusagen aufgeregt, leicht gerötete Ohren raus dem Studio gegangen. Du brauchst jetzt keinen Namen nennen. Frage, was ja, machte Rüdi Jozuran schlaflos?
Ja, das gab es. Leute, die zum Beispiel, die du nie führen kannst in einem Gespräch. Die nehmen keine Rücksicht auf deine Zeittafel sozusagen. Auch, dass du vielleicht noch eine weitere oder zwei weitere Fragen hast. Die reden einfach ohne Punkt und Komma und wollen die ganze, und die schauen dich dann nicht an. Das finde ich schlimm. Ja. Also, die schauen dann irgendwo hin.
Ja. Hm.
Die finde ich nicht so cool. Und dann gibt es so Situationen, wo ich eine gewisse Hemmung zu überwinden habe. Beispiel, als die Idee kam, wir wollen in ein Bordell und mit Frauen dort sprechen. Und auch dann am Schluss mit einer Aussteigerin habe ich gesagt, ich möchte zwei Sachen nicht. Dass wir eine Moralsendung daraus machen. Jetzt kommt die edle Aussteigerin und alle anderen, die noch bleiben. Das wollte ich nicht, haben wir auch nicht gemacht. Und ich habe gesagt, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich jetzt als Mann in meinem Alter da reingehe und mit den Frauen im Bordell spreche.
Mhm.
Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Das hat nichts mit Moral oder mit anderen Dingen zu tun. Ich wollte das nicht und wir haben das anders gelöst. Dann,
wie habt ihr das gelöst? Die Sendung habe ich noch nicht
von uns
gesehen.
Reingegangen ist und mit einzelnen Frauen gesprochen hat und den Talk dann außerhalb gemacht hat mit einer Aussteigerin, die wir leicht verfremdet haben. Hm. Und ich habe dann mit der Initiantin dieser ganzen Geschichte, die geht regelmäßig da rein, hat guten Kontakt aufgebaut zu den Frauen, bringt ihnen Geschenke, fragt sie, könnt ihr was brauchen, macht ihnen sogar irgendwie Maniküre, Pediküre und alles. Einfach, sie sagt, ich tue ihnen Gutes.
Ja.
Und die eine oder andere hat sich dann entschlossen auszusteigen. Das fand ich eine sehr schöne sein, aber ich hätte nicht derjenige sein wollen, weil das nicht ich bin, der mit einer Kamera im Rücken da reinläuft und sagt, ey Leute, wir sind hier im Rotlichtmilieu.
Ja,
so.
Toll. Was zum über das Stichwort Voyeurismus mich zu einer Frage führt, die ich dir ohnehin jetzt stellen wollte, nämlich, was nützt es eigentlich, Biografien im Fernsehen nachzuerzählen, zu porträtieren? Je exotischer, je verrückter oder leistungsfähiger, bewundernswerter ein Leistungssportler, ein Filmschauspieler, ein Unternehmer, ein besonders reicher oder ein besonders abgestürzter Mensch ist, umso weiter ist er ja von meiner Normalbürgerrealität entfernt. Sitze ich also vor dem Fernseher und mache eigentlich Peepshow-Voyeurismus, eine Art Sozialvoyeurismus, oder was ist für dich der Sinn und Nutzen dessen, was du 15 Jahre getan hast?
Ja, das ist, jetzt habe ich auch fast gesagt, eine gute Frage. Ja, ist genau das, was wir nicht wollen. Nee, aber du hast in dem Punkt einfach recht. Das eine ist für mich, du hast im Medium Fernsehen ist auch Unterhaltung. Und wir wollen die Leute da kriegen. Und ich höre nicht wenig in meinem Bekanntenkreis, und ich habe auch einige, die überhaupt nicht gläubig sind in meinem Bekanntenkreis, höre ich oft, ja, muss ich denn zwei Banken ausgeraubt haben, um eine Chance zu haben, bei euch aufzutreten?
Genau, wir sagen im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, gesucht ist die Adoptivmutter von 8 Kindern ohne Beine, krebskrank.
Ja. Okay. Ja, aber in der Richtung. Und wir hatten mal eine Häufung solcher Geschichten. Mhm. Dann kam die Kritik, sag mal, wäre es nicht auch gut zwischendurch einfach, dass das, was die meisten leben, nicht so spektakulär, die haben nicht ständig Schicksalsschläge und so, wie die einfach mit dem Leben umgehen. Das ist berechtigt, dass man das sagt. Und eine Zeit lang hatten wir vielleicht zu fest den Fokus, bis hin, dass es Leute gibt, die so ein gutes Gefühl haben, wenn jemand Millionen Betrüger war und dann die Geschichte aber heute noch so erzählt, als ja, mit einem leichten Stolz.
Kavaliersdelikt.
Genau.
Chuzpe.
Und die Weiber, die ich da hatte.
Ach,
und
du lieber Schein.
Wir sind zusammen über Neujahr, konnte ich mir leisten, einfach zu sagen, bringt mal 3, 4 gute Weiber und wir steigen in eine Privatmaschine und fliegen nach Nizza, schauen uns das Feuerwerk an. Und dann, das hat dann etwas auch, da hast du fast das Gefühl, schade, ist das mit dem Glauben passiert? Weil ich würde einen Teil davon gerne weiterleben.
So, Frage, ihr erzählt ja bei Fenster zum Sonntag ganz oft Vorher-Nachher-Geschichten, von was ja hochlöblich ist und wirklich Wendepunktgeschichten. Menschen, die ein Schlüsselerlebnis hatten, im besten Falle dem auferstandenen Christus begegnet sind, in einer konkreten Situation, im Gottesdienst einen Film gesehen, ein Buch gelesen, ein Zeugnis gehört, eine Predigt gehört. Soll es ja geben, sage ich jetzt mal als Prediger. Dass Menschen eine Lebenswende vollziehen. Und jetzt erzählt Fenster zum Sonntag, Moderator Rüdi Josuran, die Vorher-Nachher-Geschichte. Hast du, wie du es eben schon angedeutet hast, manches Mal, ich habe versucht, in deinem Gesicht beim Zuschauen das herauszufinden, ein bisschen Skepsis gehabt und gedacht, Alter, ich glaube dir deine Lebenswende nicht.
Vielleicht nicht so extrem, aber Skepsis und Zweifel schon. Auch zum Beispiel, dass mir manchmal diese, obwohl sie stattfinden, muss ich auch sagen, es gibt Heilungsgeschichten, die ich 1:1 schon erlebt habe, wo ich sagen muss, ey, Junge, halt's Maul und bestaune das und gib Gott die Ehre, dass das so war. Es gibt andere, wo ich sagen muss, mir geht dieser Sprung zu schnell. Also das, was die Amerikaner Spiritual Bypassing nennen, etwas überspringen, es ist etwas, aber es darf nicht sein und in meiner Geschichte sowieso nicht, sondern kam gleich die Lösung. Da bin ich grundsätzlich skeptisch. Ich bin da ein Mensch, der nicht so schnell zufrieden ist, wenn jemand sagt, ja, und jetzt kam Jesus in mein Leben und alles war anders. Und
so,
ja,
was
da bin ich nicht an, so einfach.
Was ich an dir schätzte, das sage ich hier gerne, ohne dir schmeicheln zu wollen, ist, du hast ja vor 25 Jahren dich als Fernsehprominenter geoutet, der phasenweise depressiv ist, mit dem Buch Mittendrin und nicht dabei, mit Verena Höhn. Und damals war es noch nicht en vogue, offen darüber zu sprechen, erst recht nicht von Prominenten. Machte dich, oder bis heute, die Tatsache, dass du ein oft erkrankter Mensch bist, dich besonders kompetent, oder machte dich es auch besonders befangen? Man könnte ja journalistisch argumentieren, nee, der Josuran ist nun gerade der Falsche.
Ja, könnte man, je nach Sichtweise. Ich finde beides eben. Wenn ich das Rad zurückdrehen könnte, den ganzen Film meines Lebens, würde ich da und dort nicht so offensiv damit umgehen, wie ich das gemacht habe.
Oh.
Weil du wirst eben doch ein Stück weit nachher damit alleingelassen. Also als das Buch rauskam, wir hatten damals eine echt gute PR-Frau und die hat die halbe Schweiz mobilisiert. Das funktionierte da noch, im noch nicht Internet-Zeitalter. Und die wichtigsten Medien sind innerhalb von einer Woche alle auf den Zug aufgesprungen. Also ich war, jetzt sagen Sie mal selbst, in Eigenironie ein Handelsreisender in Sachen Depression. Und plötzlich habe ich gedacht, hey, musst du jetzt irgendwo auch wieder loswerden. Mhm. Stell dir vor, du hast einen Auftritt im Schweizer Fernsehen, am Abend in der wichtigsten Talkshow. Am Montagmorgen kommt der Blick, die große Boulevardzeitung, auf Seite 1, die dunkle Seite des Rüdi Josuran.
Ja.
Du kommst jetzt ins Radiostudio, und du denkst, die zerreißen mich alle. Vielleicht hat es nicht jeder gelesen und es ist ihm sogar egal. Aber auch, wirst du dann ganz anders beäugt von den Vorgesetzten? Wie ist er heute drauf und so? Mhm. Das ist kein schönes Gefühl.
Nee, und da hast du an irgendeiner, ich weiß gar nicht, an einem Artikel oder einer Sendung mal gesagt, du hattest, auch das darf ich ja hier nun eben nicht verraten, sondern es ist bekannt, ausgerechnet zu Beginn deiner Zeit als Moderator von Fenster zum Sonntag, einen Herzinfarkt. In einem für Herzinfarkte eigentlich viel zu frühen Alter. Und hast mal gesagt, Herzinfarkt erzeugt Empathie, Mitleid, Depression erzeugt Distanzierungsbewegungen.
In der Wahrnehmung von
außen. In der Wahrnehmung. Mhm. Ich persönlich, als ich das von dir hörte und las, finde, das ist heute anders. Mhm. Das hat sich in den letzten 25 Jahren gedreht. In meinem bekannten Kreis, und ich arbeite nach wie vor in den Medien, ist es so, dass für depressive Phasen jedermann Verständnis hat. Wenn du aber als alter weißer Mann einen Herzinfarkt bekommst, heißt es, ja klar, der Workaholic, der Blödmann, selber okay. Schuld. Also, aber bitte, das mag, es ist genau das Gegenteil, aber du hast es damals so empfunden, ja. Depression. Warum löst Depression Distanzierung aus?
Weil immer noch ganz viele falsche Bilder da sind, weil immer noch die Geschichte da ist. Was soll ich mit dem machen? Wie muss man von der Tonalität her mit so jemandem sprechen? Da ist ganz viel Unsicherheit, Überforderung. Die Leute ziehen sich deswegen eher von dir zurück. Und beim Herzinfarkt habe ich gemerkt, das war so eine Zeit auch bei mir, das hatten auch bei uns Bundesräte, also Minister. Ach so. Mhm. Und das galt so als, jetzt gibt jemand alles für seinen Job oder für seine Aufgabe. Und
ach, der Ritterschlag für den Engagierten.
Ganz genau. Und du kriegst dann ganz viel Zuwendung. Was ich könnte ganze Blumenhandlungen eröffnen. Was ich Blumen gekriegt habe, Zuwendung, Besuche, Karten, fromme Sprüche, alles bei der Depression. Höchstens einer Hand abzuzählen. Und die Leute ziehen sich tatsächlich von dir zurück. Du merkst es einfach an, auch später dann, wie soll man mit ihm umgehen? Mhm. Und du signalisierst zwar die ganze Zeit, hey, behandle mich bitte normal. Ja. Wie vorher. Ja. Wir waren ja auch Freunde vorher. Ist ein schwieriger Transfer, habe ich gemerkt. Weil alles, was mit Seele oder mit dem Kopf zu tun hat, das ist nicht so greifbar. Das andere ist greifbar. Hey, sein Herz hat da irgendwie
mechanischen einen Defekt.
Punkt. Das kann man sehen, kann es beweisen. Du kannst Depression, heute kann man es eher mit so Hirnbildern, was sich da verändert, kannst du zeigen. Ein anderes Beispiel, das zeigt eben, es ist immer noch tabuisiert für mich das Thema weitgehend. Ich habe einen Selbstversuch gemacht und der lautet so, wir sitzen als Männer irgendwo in so einer Runde und ich sage dann, oh, ich habe noch vergessen, meine Medikamente zu nehmen. Und lege zwei Antidepressiva auf den Tisch. Die sagen, was sind das? Ach so, Antidepressiva. Und dann gleichzeitig zwei Herzmedikamente.
Ja.
Und da sagen alle, ah, da kenne ich ganz viele,
ja, die das nehmen. Ja, muss ich auch nehmen.
Genau. Oder ich selber muss sie nehmen, wegen hohem Blutdruck oder so.
Ja.
Das ist natürlich schon eine andere Bewertung.
Ach,
es ist halt ein Unterschied, ob irgendjemand sowas macht oder du Robbie Williams heißt.
Natürlich.
So. Der das an einer Medienkonferenz in Zürich, hat er 5 Medikamente auf den Tisch gelegt und sagt, ich könnte ohne diese Medikamente gar nicht hier sitzen und heute Abend nicht auf der Bühne.
Wahnsinn.
Und jeder findet es irgendwie, oh, ist ganz speziell. Und
so, jetzt kommt aber bei dir hinzu, dass du ja dezidiert für den christlichen Glauben wirbst oder sagen wir es praktischer, eine vital gelebte persönliche Beziehung zum auferstandenen Christus. Warum? Weil du und auch ich die Erfahrung gemacht haben, dass dieses zur Lebensbewältigung hilft. Ist dir begegnet, ach guck an, also war es ein Bonus oder ein Malus, dem Frommen passiert das auch, wie tröstlich? Oder, ach nee, ausgerechnet der Fromme, ja, dann soll er doch die Klappe halten. Also ablehnend.
Beides.
Beides?
Ja. Einerseits ganz viele Leute, die bis heute darauf reagieren und sagen, danke, du warst für mich ein Türöffner. Mhm. Ich hatte den Mut, dann endlich auch Unterstützung anzunehmen. Mhm. Das kann auch einem Frommen passieren. Ja? Mhm. Das war. Und dann, die anderen sagen es dir eben nicht so offen, aber du hörst es eben doch irgendwo. Oder die ganz Weisen, sage ich jetzt einmal, in Anführungszeichen, die kommen dann und sagen, du, jetzt, ich möchte nur mal fragen, du musst nicht antworten, deine Frau und du, habt ihr es eigentlich so gut in den letzten Jahren?
Oh.
Ja.
Und was steckt dahin? Was wollen die wissen?
Dann frage ich dann, machen wir es kurz, um was geht's genau?
Ja.
Bei der Frage, was möchtest du hören?
Wir schlafen noch zusammen.
Genau, ja, genau.
Aha.
Ja. Und ich merke zum Beispiel von der, vom Kontext und aber auch von irgendwie, also wenn ich heute in einem Talk mit jemandem über, wie war eigentlich deine Hochzeitsnacht?
Ja.
Habe ich einmal gefragt, ja, weil es auch das Thema war. Ist das weniger schwierig und auch von der ganzen Tonalität und Atmosphäre, als wenn ich jemanden frage, wie sind Sie eigentlich damit umgegangen, dass Sie Suizidgedanken hatten?
Ja, natürlich. Über
das ist
alles
persönlicher.
Ja, das ist wohl so. Naja gut, und das zeichnete ja schon damals dein Outing aus mit dem Buch und bis heute, würde ich mal sagen, aus meiner entfernten Beobachtung jetzt, über Sex, über Geld, über Politik, wir können über alles Mögliche reden, aber bitte nicht über psychische oder neurologische oder eines der bestgehütetsten Geheimnisse in unserem Freundeskreis, der bevölkert wird von 50-50 christlich-gläubigen, Christusgläubigen Journalistinnen und Journalisten, Pfarrerinnen und Pfarrern, Verlagsleuten und nicht und Säkularen. Eines der bestgehütetsten Geheimnisse ist Kontaktabbruch der erwachsenen Kinder.
Hm.
Was ich merkte, als ich Opa wurde das erste Mal. Unsere älteste Tochter bekam ihr erstes Kind. Ich schäumte über vor Glück, erzählte das ungefragt allen möglichen Kollegen und einer fing an zu weinen am Telefon. Ich dachte, Ich sage, entschuldige, was ist los? Ich weiß nicht mal, ob ich Opa bin.
Okay.
Meine Tochter spricht seit 5 Jahren nicht mit uns.
Ja.
So, darüber redet normalerweise keiner. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was ja praktisch auch zu der Frage führt, ihr seid das Programm, finde ich, was Rettungs- und Reifungsgeschichten erzählt anhand von Biografien. Und ich wundere mich immer, wie man in der deutschsprachigen Schweiz, was ja ein überschaubarer Kreis von Menschen ist, so viele interessante Leute findet. Ihr müsst eine Wahnsinns-Casting haben. Ja, gut,
sehr viele davon sind Deutsche.
Echt?
Ja.
Casting-Abteilung haben, habe ich gedacht. Ich denke, meine Güte.
In Deutschland ist natürlich ein Riesen.
Ja, gut, da kenne ich mich ja selber
noch mal
aus. Aber das ist so. Diese Rettungs- und Reifungsgeschichten anhand des christlichen Glaubens, finden die tatsächlich einen in irgendeiner Weise nachprüfbaren Widerhall bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Es gibt die Quoten, die man messen kann. Es gibt ein paar lobende Briefe. Es gibt, seit es Internet gibt, auch auf Social Media irgendwelche unfreundlichen Posts. Aber meine Frage lautet doch, hilft es in dem Sinne, wie ihr es gerne wünscht, tatsächlich?
Werden wir wahrscheinlich nur zum Teil erfahren. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich, weil ich sehr viel mit dem Zug unterwegs bin, immer wieder angesprochen werde und da bin ich total fasziniert, was da kommt. Da kann es sein, dass jemand in 5 Minuten kurz sagt, ey, danke für die und die Sendung.
Ach.
Wissen Sie was? Seitdem spreche ich mit meiner Tochter wieder.
Aha.
Wir haben wieder zueinander gefunden.
Mhm.
Oder wenn jemand sagt, das hat mir Mut gemacht, dass ich Christ sein kann und auch dann einen Umgang finde mit einer Diagnose, zum Beispiel Krebs, wie sie das gemacht haben. Also das gibt es natürlich schon, also viel, was ist viel, ja, aber immer wieder.
Mhm.
Und das sind die Sachen, die mir Mut gemacht haben, immer weiterzumachen.
Mir ist es jetzt in unseren bisherigen 20 Minuten schon so gegangen, wie ich dachte, dem Rödi muss es doch auch oftmals so gehen beim Zuschauen deiner Sendung. Nämlich, du hast Anselm Grün erwähnt. über den habe ich mal einen großen Film gedreht in Deutschland, war mit ihm auch monatelang unterwegs und hätte dir das ja, als du vorhin von Anselm Grün als einem deiner beeindruckenden Gesprächspartner erzählt hast, sofort anmerken können. Will sagen, wir alten Säcke mit 60 plus haben einfach mehr erlebt als junge Leute und können eigentlich deswegen zu jedem Stichwort, das irgendjemand sagt, eine Erinnerung abrufen oder nein, sie überkommt uns ja gleichsam, was zu Assoziationsketten verführt, die in sofortige Weitschweifigkeit verführen. Mhm. Mich hat an dir fasziniert, dass ich manches Mal dachte, jetzt müsste doch Rödi eigentlich sagen, ach, das kenne ich, wissen Sie, neulich, so, hast du nie, jedenfalls nicht in den Sendungen, die ich gesehen habe. Ist das professionelle Disziplin oder bist du so ein bescheidener Mensch oder bist du so vergesslich, dass es dir nicht einfällt?
Könnte, alle drei Varianten könnten sein. Nein, das bin ich. Ich mache das auch im Alltag nicht. Ach. Stichwort irgendwie, da sagt jemand, das ärgert mich auch manchmal, da sagt jemand zum Beispiel, ja, jetzt waren wir in Venedig und dort werden die Reisegruppen nur noch 20 Leute und so. Ja, Venedig ist immer schön, da war ich schon viermal. Ja. Das bin nicht ich. Ich bin eher in der Phase zurückhaltend, auch wenn es schwerfällt, mir Dinge anzuhören, die ich echt kenne.
Aha.
Da will mir jemand die Rialto-Brücke in jedem
beschreiben.
Die kenne ich jetzt relativ gut. Oder irgendwelche anderen Sachen. Das mache ich nicht. Ich merke aber umgekehrt zum Beispiel, dass im Gegensatz zu früheren Arbeitsplätzen im Medienbereich wir ganz wenig die Möglichkeit haben, im Austausch intern gemeinsame Themen zu finden. Zum Beispiel, hast du gestern gesehen in der ARD das und das? Mhm. Weil jeder etwas anderes schaut und nicht mehr lineares Fernsehen.
Nein, inzwischen ist das Lagerfeuer, um das sich die ganze Nation schart,
das hat
ist
sich
ausgegangen.
Brutal verändert.
Das ist ein Funkenflug aus lauter kleinen Leuchtenden, der eine guckt YouTube, der andere auf dies und das und ja, ist richtig.
Oder ich sage, das ist überhaupt keine Wertung, sondern einfach eine Beschreibung. Ich sage so naiv vor einigen Monaten bei einem Teamausflug, gestern Abend war ich wieder mal bei einem Konzert, der mich, ich war Gänsehaut, Bruce Springsteen. Mhm. Und zwei schauen mich an und sagen,
wer ist das?
Muss man den kennen?
Ja, ja.
Okay?
Ja. Ja, klar. So, mein Lieber, das ist aber ein, würde ich mal sagen, nicht nur rein soziologisch-kulturelles Phänomen der Internetzeit, wo sich immer kleiner werdende Insider-Communities um Namen und Marken scharen, sondern, entschuldigen Sie, Herr Josoran, es ist eine Altersfrage. Mhm. So, was tust du und was tust du dafür, Zeitgenosse zu bleiben? Und nicht von den Stars der 70er und 80er Jahre zu erzählen und zu träumen, sondern aktuell heutzutage dabei zu bleiben.
Ich lese natürlich viel, ich spreche viel auch mit, jetzt hatte ich das Vorrecht, mit wirklich Jüngeren. Und da bleibst du auch ein Stück jung, ja, wenn du neugierig bist.
Du hast zwei erwachsene Kinder?
Ja, mit denen kann ich mich auch sehr gut austauschen. Da kriege ich auch schon wieder Dinge mit, die nicht mehr so meine Welt sind. Aber wir haben doch zusammen die 90er sehr intensiv erlebt, musikalisch und so. Und dann gibt es wieder Gemeinsamkeiten. Ich versuche das, ich gebe zu, dass ich in meiner Freizeit eher oldie-mäßig unterwegs bin. Also das ganze Spektrum von Nat King Cole bis zu den Stones, Springsteen und Joe Cocker. Ich bin bei Leuten, die zum Teil schon verstorben sind und nicht mehr so up-to-date bin, was jetzt die letzten 5 Jahre. Ich könnte die Namen aufzählen, aber das berührt mich zum Teil eben nicht.
Ja gut, das wäre musikalisch oder... Aber zum Beispiel Sprache? geht es mir so. Unsere Generation zitierte ja meinetwegen noch Schiller, Goethe, Heinrich Heine und Thomas Mann irgendwelche Sätze. Und wir wussten alle, in welchem Zusammenhang, oder hier bei euch Max Frisch und Dürrenmatt. Und jeder wusste, in welchem Zusammenhang dieser Satz fällt. Mhm. Meine erwachsenen Kinder und deren Freunde zitieren manches Mal scherzhaft oder nehmen sich gegenseitig auf den Arm mit Zitaten, von denen, die ich nicht kenne.
Okay.
Und dann höre ich, die sind aus einer Netflix-Serie.
Ja.
Für die ich keine Zeit hatte, sie zu gucken. Tut mir leid. Also die Referenzpunkte, die kulturellen Referenzpunkte ändern sich. Springen wir wieder in unser Metier.
Aber wenn jetzt meine Tochter zum Beispiel sagt, ich habe das und das auf Netflix geschaut, das musst du unbedingt sehen, weil.
Ja.
Und dann spricht es mich an, dann schaue ich mir das auch gerne. Also ich höre die Sachen und bin dankbar für Hinweise.
Ja, ich auch.
Ich möchte wissen, was die schauen, was die bewegt.
Ja, wir kriegen aber Konzertkarten geschenkt für teuer Geld, gehen dahin und nach zwei Liedern wissen wir, diese Band mögen wir nicht.
Ach so, ja.
Es ist ja auch passiert. Oder andernfalls, jemand sagt, musst du gucken. Also 6 Folgen à 45 Minuten und ich bin nach 10 Minuten schon eingeschlafen. Ja. Gut, das mögen Generationenprobleme sein, über die man tatsächlich nicht hinwegkommt. Aber springen wir in unser Metier. Die Referenzpunkte zu biblischen Zitaten. Psalmen, Paulus, Bergpredigt, Gleichnisse Jesu. Sätze, die für uns jetzt gemeint, die Boomer-Generation, grundlegend sind, fundamental sind, werden ja unbekannt, beziehungsweise zwar bekannt, aber irrelevant. Frage, bei allem redlichen und journalistisch lobenswerten Bemühen um Aufmerksamkeit für das Evangelium, ist der Relevanzverlust der Christen in der Gesellschaft heute unübersehbar? Man könnte auch sagen, soziologisch bist du erfolglos geblieben.
Ja, da kannst du bei meinen Kindern weitermachen, weil ich die natürlich gut kenne. Beide sagen mir, und die sind heute so um die 40, beide sagen mir, die Frage nach Gott interessiert uns immer noch, aber wir möchten nicht so werden wie die Leute, die sie aus Freikirchen kennen.
Oh.
Und jetzt habe ich etwas gesagt, ohne es zu werten, einfach Zitat, ja.
Mhm.
Wir möchten nicht so werden wie die, wir gehören dieser Kultur nicht an.
Ja.
Und das hat mich häufig beschäftigt.
Ja, und welche christliche Kultur wäre es dann?
Und genau, dann kommt meine Frage, aber jetzt, wenn ich dich jetzt irgendwie einladen würde, am Sonntag oder so irgendwo hinzugehen in einer Kirche, dann kommen dann auch wieder erstaunliche Aussagen, nämlich am liebsten in eine Kathedrale oder wo es Weihrauch hat und wo die Sakramente, obwohl sie, ich bin katholisch aufgewachsen, aber sie nicht, einfach wo das ist und sie möchten dann Stille haben. Also meine Tochter, die eine ziemliche Partyzeit hatte, eine sehr intensive. Sie sagt, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, dann möchte ich nicht eine Party haben.
Mhm.
Ich möchte Stille haben und dieses Gewänder und
Ehrfurcht,
das spricht auch wieder an.
Das Tremendum.
Kannst du das dir erklären?
Oh, das erstens finde ich das ganz witzig, deckt sich fast ein bisschen mit unseren zwei Mädels, wobei die dadurch, dass sie Kleinkinder haben, erstmal dahin gehen, wo es einen guten Kindergottesdienst gibt und eine gescheite Parallelbetreuung während des Gottesdienstes. Das ist bei denen zurzeit das Auswahlkriterium. Aber die Sehnsucht nach, stellt doch mal das Gequatsche ab, wir hören genug im Internet und alles stürmt auf uns ein. Jetzt wollen wir bitte Stille, Sakralität, Weihrauch, Ehrfurcht und keine Rave Night.
Ja.
Interessanterweise nicht mal diese Art pfingstlich-charismatischen Lobpreisparty mit der Mörderband auf der Bühne, dass mir die Ohren abfallen und jetzt Jesus, Jesus, Jesus. Dafür kenne ich zu viele intellektuelle Millennials und junge Erwachsene, die oder in der Mitte des Lebens befindliche Freundinnen und Freunde unserer Kinder, denen das einfach nur Worthülsen sind. Die sagen also diese evangelikalen Standard-Worthülsen einfach nur mit geiler Musik unterlegt, beantworten meine Lebensfragen nun auch nicht. So, was ja aber doch die Frage aufwirft, wo findet die Generation deiner bzw. unserer Kinder eine sogenannte geistliche Heimat, sprich eine Community, wo sie miteinander den Auferstandenen erleben in Brot und Wein, Gebet und Segen?
Ich kenne eine ganze Reihe, die halt so in Häusern zusammenkommen, ohne große Struktur. Da haben sich so Interessen, also Interessensgruppen, Alltag. Die einen sind Golfer, die anderen haben einen großen Hund oder so.
Und nicht zu vergessen Garten, alle wollen leben wie in Lebenslust.
Also man hat eine Gemeinsamkeit, Land, Lust oder Kinder oder so. Und die treffen sich mal da und haben dann einen eher direkten und für mich auch erstaunlich frischen Zugang auch zu diesen Dingen. Plötzlich sagen, wir möchten wieder mal zusammen das Abendmahl feiern. Dann machen sie das einfach. Oder ich habe kürzlich eine Gruppe gesehen auf einem Schiff auf dem Zürichsee. Das waren 10 Leute mit Brot und Wein. Und da dachte ich, okay, feiert ihr das Abendmahl? Ja, wir haben gedacht, wieso denn nicht hier? Jetzt, wo wir miteinander unterwegs sind. Also vielleicht diese Dinge werden nicht so schnell sterben. Aber vielleicht das vieles, was offiziell ist, so wo ich Mitglied werden muss.
Hat die Corona-Pandemie uns gezeigt, fatalerweise oder glücklicherweise, huch, mir fehlt ja gar nichts, wenn ich sonntagmorgens nicht hingehe. Ich kann ja auch, Mutti im Bademantel, Füße hochgelegt, einen Gottesdienst im Laptop gucken, oder ist es nicht dasselbe?
Ich glaube nicht, dass es dasselbe ist, aber das höre ich ohne Ende, solche Geschichten. Leute, die ich vorher so sonntäglich getroffen habe, kommen dann nicht mehr. Und nicht wenige sagen es relativ direkt, ich habe in der Corona-Zeit herausgefunden, dass ich zeitunabhängig auch Leute hören kann, die ja x-mal besser sind als mein Pastor. Das wusste ich gar nicht. Pech gehabt, marketingmäßig.
So, heißt das, Fenster zum Sonntag, moderiert von Rüdi Jusuran, 15 Jahre jetzt, ist für manche Menschen eine Art Gemeindeersatz geworden?
Ich glaube jetzt nicht unbedingt unsere Sendung.
Nee, dann sage ich es mal anders. Nee. Der Ersatz für physisch analogen Input.
Vielleicht.
An geistlichen Inhalten. Du verstehst dich ja nicht als Prediger. Du bist alles andere als ein Fernsehprediger. Mhm. Das ist ja auch gut so. So. Trotzdem ist doch die Verbindung zur Religion überhaupt für viele Menschen, die längst nicht mehr in eine Kirchengemeinde gehen und nachgucken müssten, ob sie da noch zugehören oder nicht im Steuerbescheid, sind solche Sendungen doch sozusagen der einzige kleine seidene Faden in die religiöse Welt überhaupt.
Na gut, für die möchten wir natürlich auch da sein. Aber ich habe selbst schon zweimal gesagt bei einer Sendung, ich spreche jetzt von mir, ich kann mich nicht denken als Solonummer in dieser Welt. Ich brauche Gemeinschaft, Verbindlichkeit, das Wissen, wir sind füreinander da. Und ich halte nicht so viel davon, diesem Hopping da. Mal sehen, was angeboten wird. Totale Konsummentalität. Kirche ist für mich eben auch zu dieser Unvollkommenheit zu stehen. Ich bin ja auch ein Teil unvollkommen. Wir sind unvollkommene Wesen und hoffentlich haben wir die Fähigkeit und die Gnade, das auch zu thematisieren und zu sagen, hey, da bin ich total falsch gelegen, sorry. Dass wir eine andere Kultur haben miteinander. Aber solange ich lebe, werde ich dieses vertreten, dass egal wo, aber ich brauche einen verbindlichen Ort, wo ich Glauben austauschen kann.
Ja, so, jetzt hast du dankenswerterweise die Schlussrunde dadurch eingeleitet, dass du gesagt hast, ich werde ... Ja. Denn ich wollte fragen, was wirst du denn jetzt als nächstes tun?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe eine Ahnung, in welche Richtung. Wenn ich jetzt mein Leben anschaue, was ich alles erfahren habe, was gut war, was vielleicht auch einen gewissen Nutzen nach außen generiert hat, dann möchte ich in irgendeiner Form, wo und mit wem auch immer, weiter Gespräche machen. Das heißt, aber auch im Alltag genauso konsequent, auch wenn keine Kamera da ist. Und ich kann mir aber vorstellen, Dinge zu machen, wo ich noch konsequenter mich selber sein kann. Mit allem Nachteil. Ich glaube, je länger, mehr, du hast nur dann Energie und eine Chance und Ausstrahlung, wenn du möglichst nah an dem bist,
was du bist,
was dich ausmacht.
Natürlich.
Mit allem Plus und Minus.
Lieber Rüdi, dann wünsche ich dir, nicht ganz uneigennützig, denn ich höre und gucke das gerne, was du machst, dass du eben dieses noch lange machen kannst, du selbst sein, anderen Menschen damit helfen und das mit all der journalistischen und, wie ich finde, auch theologischen und psychologischen Kompetenz, die deine Biografie mitbringt. Vielen Dank für das Gespräch.
Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können in 2 Wochen bereits wieder ein Podcast-Fenstergespräch hören. Der geht nämlich weiter, dann mit dem neuen Moderator vom Fenster zum Sonntag Talk, Martin Diener. Und abonnieren Sie doch unseren Kanal, dann sind Sie informiert und werden updated, wenn eine neue Folge von unserem Podcast Fenstergespräch rauskommt.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Infos in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.